Ja, einen guten Morgen auch von mir. Ja, wir wollen uns heute auch, wie wir es in der ersten Stunde getan haben, aber auf eine andere Art und Weise, mit unserem Herrn Jesus beschäftigen. Und zwar möchte ich uns gleich etwas aus dem Johannesevangelium vorlesen. Und ja, ich bin da drauf gekommen, bin mal wieder dran, das Johannesevangelium zu studieren, durchzulesen und muss sagen, es gehört, oder wenn es nicht sogar ist, zu meinen Lieblingsbüchern der Bibel, zumindest bei den Evangelien auf jeden Fall, aber auch sonst. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eigentlich maßgeblich mit durch das Lesen des Johannesevangeliums zum Glauben gefunden habe. Und ja, da können wir immer wieder neu, auch wenn wir die Geschichten ja alle gut kennen eigentlich, aber trotzdem immer wieder neu, ist immer wieder spannend, wie man wieder neue Dinge auch entdecken kann. Ich habe das Thema heute überschrieben mit zwei Worten, nämlich mit Gerechtigkeit versus Barmherzigkeit. Und zu Beginn möchte ich einen Vers stellen, der jetzt nicht aus dem Johannesevangelium ist, sondern in 1. Korinther 13, Kapitel 13, Vers 6 steht: Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Oder man könnte es auch anders ausdrücken: Die Liebe freut sich über die Gerechtigkeit oder auch natürlich über Gottes Gerechtigkeit. Nun zum Text, zum Ereignis, das wir betrachten wollen. Das finden wir in Johannes Kapitel 8, Abvers 1. Wir kennen alle die wohlbekannte Geschichte. Sie ist überschrieben mit Jesus und die Ehebrecherin. Und ich möchte mal aus der Elberfelder Übersetzung zunächst mal den Text vorlesen. Jesus aber ging nach dem Ölberg. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte. Und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Soweit zunächst mal die Begebenheit. Und wir wollen im ersten Teil uns mal mit dem Text beschäftigen. Und ich habe dazu auch ein paar interessante und gute Gedanken gefunden von Augustinus, dem Kirchenmann, den bestimmt viele kennen. Ja, zunächst mal die Verse 1 bis 5, als da als Jesus zusammen war, viele waren bei ihm, er hat sie gelehrt, sie haben ihm zugehört, sie waren ganz viele Leute da, können sich vielleicht vorstellen. Und da kommen auf einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten und bringen diese Frau, die hier wohl tatsächlich Ehebruch begangen hat und eben auf frischer Tat ertappt wurde. Und ja, sie bringen ihn vor Jesus und sagen: Hier, die ist hier ertappt worden und im Gesetz steht, ja, sie muss getötet werden, sie muss gesteinigt werden. Und ja, das war ja Kalkül, das war ja, wir haben es auch gelesen, Jesus hat sie ja eigentlich, ja, kann man sagen, wissen wir ja, er hat sie sofort durchschaut, was sie im Schilde führen. Und ja, sie haben sich ausgerechnet oder gedacht, ja, wenn wir das hier so machen, wenn wir so vor ihn hintreten, er kann da nicht raus. Es gibt keinen Ausweg, weil auf der einen Seite, das Gesetz war klar, ja, Todesurteil, das war bewiesen, also es gab keinen Zweifel wohl dran, dass das nicht passiert ist. Sie muss gesteinigt werden nach dem Gesetz, Gerechtigkeit. Also, er muss, wenn er sie verurteilt, dann hätten sie auch natürlich eine Anklage gehabt. Sie konnten ihn ja nicht steinigen. Wir wissen ja, zu der Zeit war ja die ausführende Rechtskraft sozusagen außer Kraft gesetzt durch die Römer. Die Römer hatten ja das Sagen im Land und sie hätten ihn gar nicht steinigen können, aber trotzdem gewissermaßen ja zu Tode bringen oder eben das Todesurteil verstrecken. Also die Gerechtigkeit auf der einen Seite. Wenn er das nicht macht, haben sie sich gedacht, ja, dann ist er unglaubwürdig, beziehungsweise dann er hat ja eigentlich nie, Jesus hat niemals gegen das Gesetz etwas gesagt, ein Widerspruch oder irgendwie, das Gesetz hat ja sogar gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Ja, er hat es voll akzeptiert. Also, ja, er konnte da nicht vorbei. Auf der anderen Seite, wenn er eingewilligt hätte in ihre Tötung, was wäre mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Sanftmut, mit seiner Vergebung, die er gepredigt hat und die er den Menschen ja gebracht hat, was ja eigentlich das Evangelium ausmacht, die Botschaft. Auch da war es ein Dilemma. Und sie dachten, da kann er nicht raus. Er muss in eine Richtung und dann haben wir ihn. Können wir ihn packen. Also wie er auch entschieden hätte, nach ihrer Meinung, nach ihrer Sicht, ja, hätten sie ihn gehabt. Ja, wie wird Jesus jetzt entscheiden? Was wird er machen? Sie bringen ihn also hier in eine, nach menschlicher Sicht, aussichtslose Situation. Ja, und wir sehen dann, wie es weitergeht. In den Versen 6 bis 9. Eben, dass sie eben ihn hier anklagen wollten oder etwas, ist nur sagten, dass sie etwas haben. Und Jesus bückt sich und könnte denken, er überlegt oder er ist unsicher oder wie auch immer, aber nein, er weiß schon genau, was er sagen wird. Ich denke, ich bin überzeugt, er wusste alles von vornherein, wie es weitergeht, wie er so sagen würde. Aber es gibt ja auch diese Auslegung dazu mit diesem in dem Sand schreiben, ne? Also da gibt es ja auch einen Vers, ich habe mir den jetzt nicht rausgeschrieben, aus dem Alten Testament, glaube ich, Jesaja steht, dass eben die Sünden auch in Staub geschrieben werden, beziehungsweise die Sünder werden vergehen wie Staub und die Sünden, also uns sind die Sünden auch vergeben. Jetzt hat ja Jesus die Sünden weggenommen durch sein Werk auf Golgatha. Ob er vielleicht in Anführungszeichen ihre Sünden in den Sand geschrieben hat, auf jeden Fall steht hier, er schreibt in den Sand. Und sie lassen nicht locker, sie reden weit auf ihn ein, sie drängen ihn und dann steht er ja auf und spricht dieses ja so eindrucksvolle, also immer wieder ergreifende Wort, indem er eben sagt, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Ja, und was passiert jetzt? Dieses Wort trifft die Ankläger voll ins Herz. Ja. Und auf einmal will keiner mehr mit ihm diskutieren und Recht haben und so weiter, sondern was passiert hier? Er deckt ihre Schuld auf. Er macht ihnen bewusst, ihr seid genauso wie diese Frau. Ihr seid alle Sünder und eigentlich des Todes schuldig. Und sie erkennen das, sie sind getroffen und steht sogar angefangen von den Obersten, von den Ältesten, geht einer nach dem anderen weg. Will nichts mehr sagen, will nicht diskutieren oder irgendwie nochmal zurückkommen drauf. Und Augustinus sagt hier, das ist die Stimme der Gerechtigkeit. Die Sünderin soll bestraft werden, aber nicht von den Sündern. Das Gesetz soll erfüllt werden, aber nicht von denen, die es übertreten. Und vielleicht haben auch die Pharisäer oder die Ankläger im Stillen so gehofft, dass Gott schon ein Auge zudrücken wird über ihre heimlichen Sünden. Aber sie haben erkannt, dass Kein Mensch, auch nicht der noch so frommste und anscheinend gerechteste Mensch, vor Gott ohne Schuld ist und keine Sünde hat. Ja, und zurückbleiben, auch wieder von Augustinus, zurückbleiben zwei, die Erbärmlichkeit und das Erbarmen, Jesus und die Frau. Ich glaube, jene Frau, verstört vor Schrecken, erwartete nun von dem, die eine Strafe zu bekommen, an dem keine Sünde zu finden ist. Jener aber, der seine Gegner mit der Sprache der Gerechtigkeit zurückgeschlagen hatte, richtet nun das Auge der Barmherzigkeit auf sie. Ja, wie geht's weiter? Jesus richtet sich wieder auf, nachdem alle weggegangen waren, außer der Frau. Und wir wissen, die Frau ist zurückgeblieben. Und was er zu ihr sagt, er sagt ja zu ihr, Frau, wo sind sie, die dich angeklagt haben? Hat keiner dich verurteilt? Und sie sagt, nein, keiner, Herr. Und wie reagiert Jesus drauf? Und jetzt kommt eigentlich die Sprache der Barmherzigkeit. Vorher war, kann man sagen, ein Stück weit die Sprache oder die Stimme der Gerechtigkeit. Jetzt kommt die Stimme der Barmherzigkeit. Und es folgt, auch ich verurteile dich nicht. Aber was bedeutet das? Heißt Jesus hier die Sünde gut? Das ist überhaupt nicht der Fall. Denn es folgt ja noch was. Nämlich, gehe hin, sündige von jetzt an nicht mehr. Also hat auch der Herr Jesus die Sünde sehr wohl verurteilt. Aber der Unterschied hier, er verurteilt die Sünde und er verurteilt nicht die Frau, also den Menschen. Denn wenn Jesus, in Anführungszeichen, der Urheber der Sünde wäre, hätte er gesagt, vielleicht geh und lebe, wie du willst, was meine Lossprechung angeht, sei unbesorgt. Ich werde dich lossprechen, wie viel du auch immer sündigst, auch von Hölle und von Qualen. Das hat er nicht gesagt. Und wir mögen das beherzigen, die wir den Herrn oder seine Barmherzigkeit lieben und wir möchten die Wahrhaftigkeit fürchten, denn Gott ist gerecht und gut. So bedeutet Barmherzigkeit also nicht, die Übertretung einfach immer wieder gewähren zu lassen. Barmherzigkeit heißt nicht die Sünde gut. Sie sieht aber den Menschen hinter der Sünde. Und um des Menschen willen ist die Barmherzigkeit bereit, Verzeihung zu gewähren. Und uns fällt es oft schwer, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zusammenzubringen. Dabei übersehen wir nur zu leicht, wie wenig wir manchmal selbst die Gerechtigkeit ganz erfüllen und wie sehr wir selbst immer wieder die Barmherzigkeit Gottes bedürfen. Ja, wir wollen jetzt nochmal die einzelnen Parteien und Personen betrachten und uns fragen, was wir daraus für uns persönlich, für unser tägliches Leben mitnehmen können und wollen ja uns ein Stück weit mit ihnen vergleichen. Zunächst zur Frau. Was haben wir mit der Frau gemeinsam? Auch wir sind alle, in Anführungszeichen, Ehebrecher. Wir sind es auf jeden Fall, wenn wir nämlich lesen, was Jesus zu den Geboten sagt, dann lesen wir in Matthäus Kapitel 5, Vers 27 und 28, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Ja, zu uns Männern ein Wort, mich eingeschlossen. Wer hat wohl noch nie von uns eine Frau begehrlich angesehen, die nicht seine Frau ist oder es werden könnte? Und zu den Frauen, welche Frau hat noch nie davon geträumt, in den Armen eines Mannes zu liegen, der nicht ihr Mann ist oder es werden kann? Diese Fragen müssen wir uns stellen, beziehungsweise, ja, also ich muss mich da einbeziehen. Aber selbst wenn das nicht zutreffen sollte, wenn solche Gedanken noch nie in unseren Herzen waren, spätestens, wenn wir alle 10 Gebote betrachten, dann kann sich keiner mehr herausreden. Matthäus 5, 21 und 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber irgend seinem Bruder sagt, Raka, dem Synedrium verfallen sein wird. Wer aber irgend sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Und wenn man sich die Wörter hier anschaut, also Narr ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein großes Schimpfwort, da gibt es noch ganz andere Schimpfwörter und Beleidigungen, aber hier steht, der Hölle des Feuers, also des Todes schuldig sein wird. Und wenn wir uns betrachten und ehrlich sind, dann waren wir doch alle schon mal verärgert auf jemanden und haben jemanden in Gedanken verflucht oder vielleicht sogar direkt beleidigt. Vielleicht nicht unbedingt durch Worte, man kann auch anders beleidigen, durch Ignoration oder durch Verhalten. Und wenn wir das mit dem Oberen vergleichen, dann ist es Mord im Herzen, in den Gedanken. Ich denke nur so ein Stück weit, denke mal, das können auch viele nachvollziehen, wie schnell ist man im Straßenverkehr ja aufgebracht oder ärgerlich über jemanden, der irgendwo irgendwie die Vorfahrt nimmt, den Weg abschneidet oder sonst irgendwie verhält. Ja. Aber mir ist es schon oft so gegangen, kaum hatte ich irgendwo diesen Gedanken gehabt, habe ich selber einen Fehler gemacht. Habe ich gleich selber irgendwo gedacht, Mensch, da hätte jetzt was passieren können und ich war schuld gewesen. Ja. Also, ist gar nicht so weit her. Aber es zeigt einfach, wir sind da mit drin. Wir haben verstoßen, wir sind Sünder, wir sind eigentlich auch des Todes schuldig. Wenn wir das so betrachten, wie Jesus auch hier das auslegt. Ja, jetzt zu den Schriftgelehrten und zu den Pharisäern, zu den Anklägern. Man muss zunächst mal festhalten, zunächst mal waren sie im Recht. Sie hatten das Recht auf ihrer Seite. Das Gesetz Mose hatten sie auf ihrer Seite. Das war tatsächlich richtig, was sie erstmal hier gemacht haben. Nämlich, sie waren ja, denke ich, auch ein Stück weit verantwortlich im Volk Israel oder bei den Juden oder im Volk Israel zu wachen über das Gesetz, über die Einhaltung der Gebote und auch über die Strafmaßnahmen, sage ich mal, über die Vollstreckung. Ja, also die Ältesten und Schriftgelehrten und so weiter hatten schon auch Verantwortung, was das Gesetz angeht. Also zunächst mal, wenn man es von der Sicht sieht, war das schon berechtigt hier. Aber wir wissen, warum sie eigentlich hier die Frau zu Jesus brachten. Es ging ihnen hier nicht, dass das Recht durchgesetzt wird, beziehungsweise das Gerechtigkeit. Es ging ihnen nicht um die Gerechtigkeit, sondern sie haben hier das Recht oder das Gesetz missbraucht. Ja, nämlich, wozu haben sie es missbraucht? Sie wollten Jesus austricksen. Sie wollten ihren Gegner ausschalten. Sie wollten ihn weghaben. Ja, das war eigentlich ihr Hauptziel und ihre Motivation. Und wenn man das noch sieht, sie machen das auf Kosten der Menschen, nämlich auf Kosten auch der Frau. Ja, völlig unbarmherzig und auf Kosten anderer. Also das sollten wir niemals so machen. Ja, eben, wie ist es bei uns? Habe ich mich so gefragt. Wir alle, oder man kann es auch erweitern, alle Menschen auf dieser Erde haben ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden oder ein Rechtsgefühl. Und es ist auch gut so, dass wir das haben. Und es ist auch im Prinzip bei allen Menschen, die, sagen wir mal, nicht das Wort Gottes kennen, die Gebote, und es sind noch viel mehr als nur die 10 Gebote im Wort Gottes, es ist bei allen Menschen so, und es gibt, seit es zivilisierte Menschen gibt, ich bin davon überzeugt, es gab auch vorher nie unzivilisierte Menschen irgendwo. Wir wissen ja, Adam und Eva waren ja perfekte Menschen. Die mussten sich nicht noch erst entwickeln oder irgendwas, sondern die waren schon fertig. Und als es dann mehr wurden und so weiter, waren das von Anfang an natürlich, könnte man sagen, eine Gesellschaft, eine Zivilisation. Und wenn man so aber auch natürlich historisch die Geschichtsbücher wälzt und so weiter, ob es die Babylonier oder egal die ältesten Kulturen, die man irgendwo findet, überall finden wir, dass die schon Gesetze und Ordnungen hatten. Ja, also das geht von Anfang an und dadurch hat jeder Mensch seit Anbeginn dieses Gerechtsempfinden, dieses Rechtsgefühl natürlich auch durchs Gewissen von Gott natürlich mitgegeben. Und was auch noch dazu kommt, jedes Gesetz hatte natürlich auch entsprechende Sanktionen, eben um dem Nachdruck zu verleihen, beziehungsweise um, sag ich mal, ja, dass es eben eingehalten wird. Denn was nützt das beste Gesetz, wenn nichts passiert, wenn man dagegen verstößt? Auch wieder das Beispiel ist einfach so einfach und so naheliegend für jeden. Wieder der Straßenverkehr, die Straßenverkehrsordnung. Was nützt die Straßenverkehrsordnung? Was nützt eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder das Vorfahrtachtenschild und so weiter, die rote Ampel, wenn es keine Ahndung gäbe? Es steht zwar, du darfst hier nur, im Ort darfst du nur 50 fahren, aber es wird nie kontrolliert. Das würden die meisten machen. Manche würden vielleicht denken, aus Verantwortung, wenn was passiert, dann bin ich dran oder so irgendwas. Aber es ist so schnell, man würde das einfach ignorieren oft und nicht beachten. Also es ist schon auch gut und richtig und wichtig, dass man hier weiß, wenn ich dagegen verstoße, dann kann oder wird was passieren, wird was drohen. Und also ist es auf jeden Fall so in Ordnung. Und es steht ja auch im Wort Gottes, ich habe hier die Begebenheit oder die Verse aus dem Römer 13, ab Vers 1 gefunden: Jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen. Denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird zu Recht bestraft werden. Denn wer Gutes tut, hat von den Regierenden nichts zu befürchten. Das hat nur der, der Böses tut. Wenn du also nicht in Furcht vor der Regierung leben willst, dann tue Gutes und du wirst von ihr gelobt werden. Sie steht ja zu deinem Besten im Dienst Gottes. Tust du aber Böses, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst die Trägerin von Polizei und Strafgewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Sie zieht den Schuldigen zur Verantwortung und vollstreckt damit Gottes Urteil an denen, die Böses tun. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen, nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern auch wegen des Gewissens. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn die Beamten sind Gottes Diener und haben sich berufsmäßig damit zu befassen. Gebt jedem das, was ihm zusteht, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Respekt, dem Respekt und Ehre, dem Ehre gebührt. Ja, jetzt zurück zu unserem Rechtsempfinden. Und es ist doch oft so, dass wir allzu oft immer gleich genau wissen, was der andere, Betonung liegt eben auf was der andere, falsch oder richtig macht, beziehungsweise in der Regel, was er falsch macht. Das wissen wir gleich. Und sind auch dabei, schnell ihn gleich zu verurteilen. Oder haben ein Vorurteil. Auch oft haben wir auch oft einfach Vorurteile, die vielleicht einzig und allein auf das Äußere bezogen sind oder auf das Verhalten. Auch wenn das Verhalten vielleicht von unserer Sicht oder nach der Sicht des Wortes Gottes, von Gott gesehen, falsch ist. Nämlich, es gibt einmal klar, was nur vom Wort her sündiges Verhalten ist, was die Gesellschaft mittlerweile akzeptiert hat, beziehungsweise, ja, schon fast nicht normal, manches ist noch nicht normal, können wir Gott sei Dank sagen, aber ich denke so eben, wir ein paar Beispiele, Homosexualität, dann in Hurerei leben, jemand, eine Frau hat abgetrieben, dann der Alkoholiker, der Obdachlose und so weiter. Ja, solche, oder fängt ja vielleicht auch schon früher an, oder einfachere Sachen, das sind Dinge, wenn wir davon wissen und es sehen, dann ist es doch oft so, und gleich ein Vorurteil oder im Kopf, dann sind gleich irgendwo in eine Schublade gesteckt. Und ja, aber das sollte eigentlich nicht so sein. Oder aber natürlich auch, es gibt ja auch noch welche, die wirklich nach dem Gesetz straffällig geworden sind. Also wenn jemand wirklich rechtskräftig verurteilt wurde, weil er gewalttätig geworden ist in irgendeiner Form, ja, dann so jemand gegenüber, der vielleicht dann auch schon seine Strafe abgesessen hat, aber irgendwo, auch wenn selbst immer rauskommt, der ist vorbestraft, dann ist er gleich in der Schublade. Und das geschieht aber, ohne den anderen eigentlich zu kennen. Wir kennen nur oder sehen da nur irgendwie vielleicht, wie er sich verhält, wie er aussieht und so weiter nach diesen Dingen. Aber eigentlich, wenn wir da mal vielleicht ein Stück weit tiefer gehen, brauchen doch diese Menschen, und wir sind müssen uns eigentlich auch immer wieder dazu zählen, ein Stück weit, brauchen wir doch eigentlich Hilfe und nicht eine Verurteilung. Ja, und das ist eigentlich das, was uns auch Jesus immer wieder zeigen will, dass wir nicht den Menschen also verurteilen, sondern natürlich schon die Tat, die Sache, aber eben der Mensch an sich braucht keine Verurteilung, beziehungsweise der braucht zunächst mal doch Hilfe und Vergebung. Und im Übrigen war es ja schon auch schon immer so, es ging ja schon an, im Paradies die Suche nach dem Sündenbock, beziehungsweise immer zuerst sind die anderen schuld. Ja. Adam hat schon gesagt, als Gott ihn fragt, warum hast du von dem Baum gegessen? Er sagt, die Frau war's. Die hat mich dazu verleitet. Und dann geht's ja weiter. Die Frau sagt, die Schlange war's. Also irgendwo, man schiebt's immer weiter. Ne? Und ja, das ist oft bei uns nicht anders. Wenn wir selbst Verantwortung nach Fehlern oder Verfehlungen übernehmen sollen, tun wir uns oft schwer. Und wir sind selbst oft sehr, sehr sparsam mit Selbstkritik und wir gehen sehr ungern mit uns selbst ins Gericht. Also das machen wir eigentlich ja nicht so gerne. Ne? Lieber den anderen verurteilen oder richten. Und eine Sache ist noch, natürlich sind wir auch erst selber fähig, andere auf ihre Verfehlungen, Sünden oder Probleme hinzuweisen oder ihnen zu helfen und eben die Sünden zu verurteilen und nicht den Menschen, wenn wir selbst entsprechend auch uns so verhalten, also wenn wir eben selbst Gottes Urteil über unsere Missetaten angenommen haben. Denn Gott alleine ist gerecht und gut und kann wirklich urteilen und verurteilen. Und wenn wir das an uns erlebt haben, dann und Vergebung gefunden haben, dann können wir auch entsprechend anderen helfen. Und dazu auch nochmal aus Matthäus Kapitel 7 ab Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, wird man auch euch beurteilen. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen misst, wird auch euch zugemessen werden. Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei ist der Balken doch in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Also erst wenn wir selber uns ja haben reinigen lassen und auch sicherlich, es wäre jetzt falsch zu denken, weil ich Sünder bin, ja, und wir wissen alle, es ist eine Wahrheit, eine Tatsache, die auch entsprechend immer wieder im Wort steht. Wir werden, bis wir sterben auf dieser Erde, werden wir immer wieder sündigen. Ja. Das soll nicht die Regel sein, das soll, ja, sage ich mal, eigentlich ein Unfall sein, beziehungsweise ein Stück weit. Aber wir sind, solange wir hier sind, sind wir Sünder. Aber eben begnadigte Sünder. Ne? Deswegen kann jetzt keiner auf die Idee kommen und sagen, ich habe keine Verantwortung, weil ich sowieso Sünder bin, darf ich nie irgendwo was ansprechen, darf ich nie irgendwo die Sünde verurteilen oder Sünde aufdecken oder irgendwie. Ne? Also das ist hier nicht gemeint, beziehungsweise das sollte man nicht sagen. Aber klar ist doch, wenn ich selber mit Dingen Schwierigkeiten habe, dann tue ich mich schon schwer, anderen in dieser Sache helfen zu wollen, so das vorsichtig auszudrücken. Und im Übrigen ist es ja auch so in der Welt, die macht es ja genauso oder ähnlich. Stellt euch vor, der Richter oder der Staatsanwalt ist selber straffällig, ja, ist selber ja sogar ein Gewalttäter. Vielleicht weiß es gar keiner und es kommt dann irgendwann raus oder irgendwas und der richtet über solche Fälle. Ne? Ist klar, wenn das rauskommt, ist auch ein Gesetz so, der muss sofort vom Amt entfernt werden. Ne? Und sogar noch, klar, wenn er entsprechend straffällig ist, dann kriegt er genauso, dann muss er genauso bestraft werden nach dem Gesetz. Aber ne, das ist ein Prinzip, das sogar, sag ich mal, in der Welt natürlich Anwendung findet. Wer sich da, oder die Polizei, ne, wenn die selber da irgendwo was machen würde, was nicht in Ordnung ist, dann ja, werden sie auch die Glaubwürdigkeit verlieren, das ist klar. So, wir wollen noch zu Jesus kommen und ihn nochmal betrachten hier und ja, ein Stück weit mit uns vergleichen, beziehungsweise auf uns beziehen. Und wir sehen hier, in Jesus ist beides vereint, nämlich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. In ihm ist beides. Und das sollte eigentlich auch ein Stück weit unser Ziel sein in unserem Leben. Auf der einen Seite ganz klar nach der Gerechtigkeit streben und Gerechtigkeit danach leben. Aber auf der anderen Seite mit Barmherzigkeit. Es muss beides zusammen sein. Und wenn beides zusammen ist, dann kann es funktionieren. Dann wird nämlich auch die Botschaft des Evangeliums und der Wille Gottes verwirklicht. Wir sollen also schon eine klare Meinung und Haltung dazu haben, was richtig und was falsch ist. Aber natürlich immer aus dem Blickwinkel des Wortes Gottes, weil die Zeit, wir wissen es, die entfernt sich oder die Gesellschaft entfernt sich immer mehr vom Wort Gottes, vom christlichen Glauben oder auch von den Werten und so weiter. Und Jesus hat hier die Tat der Frau nicht verharmlost, hat die Sünde hier nicht verharmlost oder heruntergespielt. Er hat jetzt nicht gesagt, es ist nicht so schlimm, Schwamm drüber. Nämlich, möchte ich auch nochmal unterstreichen, grundsätzlich stimmt Jesus der Forderung des Gesetzes und damit der Forderung der Pharisäer, er stimmt ihnen zu. Weil er fordert sie ja regelrecht auf, einen Stein zu werfen. Müssen wir aufpassen. Er sagt sogar, werft einen Stein auf sie. Aber, wieder hier natürlich das Aber, eben, wer ohne Sünde ist. Und er wusste genau, es kann keiner den Stein werfen, weil alle sind genauso des Todes schuldig wie diese Frau. Also er hat hier eigentlich ganz klar die Sünde verurteilt, nach dem Gesetz auch. Er fordert sie ja, wie gesagt, auf, sie zu steinigen, aber eben mit der Einschränkung ohne Sünde. Und da kein Mensch ohne Sünde ist, auch nicht der frommste und gläubigste, ist damals wie heute so, konnte keiner das Urteil vollstrecken letztendlich. Doch einer hätte das Urteil vollstrecken können, nämlich Jesus. Jesus hätte das Urteil vollstrecken können. Er war ja ohne Sünde, er hätte wirklich die Frau steinigen können. Aber was macht Jesus? Er verurteilt die Frau nicht. Aber die Sünde übersieht er auch nicht. Er vergibt der Frau, aber mit dem Hinweis, von nun an nicht mehr zu sündigen. Also, sie soll umkehren, sie soll Buße tun. Und das ist doch eigentlich das Ziel und das Ergebnis der Gerechtigkeit gepaart mit Barmherzigkeit. Nämlich, sie führt immer zur Buße, zur Umkehr und zur Rettung. Das ist eigentlich der Schlüssel. Was können wir noch zum Schluss mitnehmen oder vielleicht besser machen? Wir sollten mit unserer Schuld und Sünde von uns aus zu Jesus kommen, um Vergebung und Rettung zu bekommen. In Anführungszeichen ist nicht so wie die Frau, die erstmal hier zu Jesus gebracht werden musste. Ja, ist vielleicht uns auch, haben wir vielleicht auch manchmal nötig, dass wir auf Sünden, auf Fehler hingewiesen werden. Ist auch wichtig und gut. Dürfen wir eigentlich auch dann dankbar sein in dem Moment. Ja, dann ist es auch gut. Aber eigentlich sollen wir von uns aus kommen. Und wir sollten ganz bewusst die Sünde lassen und uns von ihr fernhalten. Und vor allen Dingen sollten wir uns nicht den Versuchungen bewusst irgendwie aussetzen. Die lauern ja überall. Und schließlich können wir noch lernen, dass es nicht in Ordnung ist, andere zu verurteilen, so wie es damals die führenden Juden gemacht haben. Nämlich, weil wir selbst Sünder sind und es steht uns nicht an, andere wegen ihrer Sünde zu verdammen. Letztendlich kann nur Gott Menschen richten. Das wird er auch tun. Können wir uns darauf verlassen. Verurteilen wir also niemanden und verachten wir auch niemanden wegen irgendwelcher Verfehlungen. Jesus sagt in der Bergpredigt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir sollten andere Sünder lieber zu Jesus einladen, damit auch ihnen vergeben wird. Wir können durchaus auch weitergeben die Worte Jesu die ja heute noch genauso gültig sind wie damals, die er zur Frau gesagt hat. Jesus eben, ich verdamme dich nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und nur so können wir anderen helfen, auch den Heiland zu finden und das ewige Leben zu erben. Auch wir haben es ja durch Mithilfe von anderen Menschen empfangen. Und Gott helfe uns, dass wir uns auch so verhalten. Und weiterhin können wir noch sehen, dass Jesus uns nicht verurteilen will, sondern dass er uns gern vergibt, so wie damals der Frau. Nämlich dafür ist er auch am Kreuz gestorben und hat alle Sündenschuld getilgt. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann spricht Jesus uns auch heute noch zu, eben diese Worte nochmal, ich verdamme dich nicht, sondern ich vergebe dir alle deine Sünden. Und geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Lasst uns das dann auch wirklich tun, in Frieden hinziehen und die Sünde künftig meiden. Sowohl die Sünde im Herzen, als auch die Sünde mit der Tat. Und wir sollen unserem Nächsten auch immer wieder vergeben und Barmherzigkeit üben. Und dabei niemals die sündige Tat unter den Tisch kehren, sondern immer beim Namen nennen. Wir sollen so wie Jesus die Sünde verurteilen, aber niemals den Sünder. Das wünsche ich uns, dass das uns immer besser gelingen möge. Amen.